nachdem die ersten gläubig geworden waren und die Gemeinde entstanden ist, da steht, sie verharrten aber in der Lehre der Apostel und in der Gemeinschaft, im Brechen des Brotes und in den Gebeten. Das ist ein Vers, da kann man so leicht drüber weglesen. Das ist, na gut, Lehre der Apostel, Gemeinschaft, Brechen des Brotes, Gebeten, das machen wir ja alles, haben wir ja alles, kennen wir alles. Das ist ganz normal, ist nichts Besonderes. Aber dass dieses Brechen des Brotes hier im Zentrum genannt wird, hat eine Bedeutung. Wer glaubt daran, dass die Bibel, das Wort Gottes, inspiriert ist? Das sind ja immerhin einige. Und wenn die Bibel inspiriert ist, dann hat der Mann, der hier die Apostel geschrieben hat, das war Lukas, ein Arzt, ein Begleiter des Paulus. Wenn wir daran glauben, dass dieses Wort inspiriert ist, dann hat der Heilige Geist darüber gewacht, dass genau das hervorkam aus der Feder dieses Schreibers, was er wollte. Und er hat diesen Satz geschrieben und dabei hat er die Gemeinschaft und das Brechen des Brotes in den Mittelpunkt gestellt. Warum wohl? Warum wohl? Es muss doch eine Bedeutung haben. Und über diese Bedeutung möchte ich mal sprechen, einige Dinge mal bewegen. Es ist so, in der katholischen, in der protestantischen, in den protestantischen Gemeinden oder in den orthodoxen Gemeinden, in der koptischen Kirche, in der armenischen Kirche, überall hat das Abendmahl eine zentrale Bedeutung beibehalten. Eigenartigerweise sind es gerade die freikirchlichen Gruppen, die dem Abendmahl kaum noch eine Bedeutung beimessen. Das ist ganz eigenartig, ist das. Das ist, vielleicht kann man das so sagen, in den charismatischen Gemeinden herrscht mehr eine fröhliche Anarchie des Geistes. Eine fröhliche Anarchie des Geistes ist eine tolle Sache. Aber das hat mit der göttlichen Ordnung wiederum sehr wenig zu tun. Gott liebt die fröhliche Art des Geistes, sich zu bewegen. Das liebt er auch. Aber er hat auch seine Ordnung. Zweifellos. Und wenn wir das bewegen, in den Evangelien ist jetzt in Matthäus, Markus und Lukas, in den ersten Evangelien ist jetzt dreimal die Rede vom Abendmahl. Dreimal. Wir können das ruhig mal aufschlagen. Mach das mal mit mir zusammen. Matthäus 26. Da steht geschrieben, während sie aber aßen, nahm Jesus Brot und segnete, brach und gab es den Jüngern und sprach, nehmt es, dies ist mein Leib. Und er nahm einen Kelch und dankte und gab ihnen den und sprach, trinkt alle daraus. Denn dies ist mein Blut des Bundes, das für viele vergossen wird zur Vergebung der Sünden. In Markus 14, da haben wir die nächste Parallele, Markus 14, Vers 22 bis 24. Und während sie aßen, nahm er Brot und segnete, brach und gab es ihnen und sprach, nehmt, dies ist mein Leib. Und er nahm einen Kelch, dankte und gab ihnen den und sie tranken alle daraus. Und er sprach zu ihnen, dies ist mein Blut des Bundes, das für viele vergossen wird. Nochmal in Lukas 22. Und er nahm Brot, dankte, brach und gab es ihnen und sprach, dies ist mein Leib, der für euch gegeben wird. Dies tut zu meinem Gedächtnis. Ebenso auch den Kelch nach dem Mahl und sagte, dieser Kelch ist der neue Bund in meinem Blut, das für euch vergossen wird. Dreimal in den ersten Evangelien. Und da steht, Jesus sagt nicht, dies stellt mein Blut dar oder dies stellt mein Leib dar. Sondern er sagt, dies ist mein Leib. Dies ist mein Leib und dies ist mein Blut. Und wir können das in allen dieser drei Evangelien, können wir es nachlesen. Es ist genau der gleiche Wortlaut. Und wenn wir diesen Wortlaut so haben, dann wundern wir uns, dass das dem nicht eine größere Bedeutung beigemessen worden ist. Das tut zu meinem Gedächtnis, sagt er. Und Gedächtnis klingt ja schön. Erinnerung, Gedächtnis, Erinnerung. Anamnesis steht da. Das griechische Wort Anamnesis. Gedächtnis, Erinnerung. Was verstehen wir unter Gedächtnis? Vor 5 Jahren ist dieses und jenes passiert. Ich kann mich da noch dran erinnern. Da war mal was. Gedächtnis. Irgendeine Sache, die mir passiert ist oder sonst wie was, daran erinnere ich mich. Es ist nur ein Erinnern. Ich denke an was. Ich denke mal an was. Ein Erinnern. Aber wenn wir dieses Wort alleine so für uns, für sich nehmen, dann drückt das zu wenig aus. Das Denken ist mitunter sehr verschiedenartig. Das ist genauso, wenn wir vom Heiligen Geist sprechen. Der Heilige Geist, dieses Pneuma, das Wort Heiliger Geist, wenn die Griechen von Pneuma geredet haben, dann haben sie immer an eine Seinsbewegung, an ein Sein gedacht, an ein Ist, an einen Zustand gedacht. Wenn die Hebräer gehört haben, Ruach, das gleiche Wort, dann dachten die nicht an Ist, an Sein, sondern die dachten an Bewegung, an Wind, an Sturm, an Aktion. Merkt ihr, das ist ein völliger Unterschied, ist das. Und so ist das auch ein Unterschied hier mit der Erinnerung. Im jüdischen Leben kennen wir das Passafest, das gefeiert wurde, das jedes Jahr gefeiert wurde. Jedes Jahr kam ganz Israel, zumindest alle männlichen Vertreter, alle Herren der Schöpfung, die eine Familie hatten, die mussten kommen. Die Frauen und Kinder mussten nicht kommen, sie waren nicht gebunden zu kommen. Oft sind sie auch mitgekommen. Aber die Herren mussten gefälligst alle am Tempel erscheinen und das Passafest feiern. Das war eine selbstverständliche Aktion. Jeder musste kommen. Das Passafest, es war das Zeichen des Auszugs aus Ägypten. Aber dann haben wir wieder dieses Wort Zeichen. Ja, was ist das? Ist das wieder eine Erinnerung? Denn auch im Alten Testament steht geschrieben, dies tut zur Erinnerung. Die Übersetzung heißt auch Erinnerung. Ich erinnere, erinnert euch daran. Aber wenn wir jetzt das Hebräische betrachten, dann heißt dieses Erinnern nicht einfach nur daran denken, sondern es heißt vergegenwärtigen. Es heißt, ich mache das Gleiche, mache ich wieder durch. Das ist etwas ganz anderes, ist das. Als eine bloße Erinnerung an etwas. Eine bloße Erinnerung, die bewegt mich nicht besonders. Aber wenn es Vergegenwärtigung heißt, dann mache ich das, was meine Väter getan haben. Dann mache ich das, was vorher geschehen ist, mache ich auch. Das Gleiche gilt für mich. Ich mache dasselbe. Und so ist es also, Gott hat einen Bund geschlossen mit Abraham, mit Isaak, mit Jakob, mit Mose. Und das ist dieser Bund, den er mit diesen Menschen speziell geschlossen hat. Es ist wie ein Bund, der nicht nur für Abraham gilt. Ein Bund, der nicht nur für Isaak gilt. Ein Bund, der nicht nur für Jakob gilt. Oder für David oder für Mose. Sondern es ist mein Bund. Es ist der Bund, den Gott mit mir schließt. Halleluja, preis den Herrn. Der Bund, den Gott mit dem Volk Israel schließt, ist der Bund, den Gott mit mir jetzt schließt. Jetzt. Bund heißt ich für dich und du für mich. Das ist Bund. Das hat mit Erinnern jetzt mal an etwas denken, nur ganz entfernt etwas zu tun. Es ist eine Neuauflage. Es ist eine Neuauflage. Das ist im Grunde genommen ist das so. Aber warum? Warum hat Jesus gesagt, dies tut, so oft ihr es trinkt, zu meinem Gedächtnis? Warum? Warum hat er gesagt, ihr müsst das immer wieder? Das heißt also, er sagt, ihr müsst das immer wieder tun. Ihr müsst nicht immer nur immer wieder daran, an etwas denken, an mich denken, sondern ihr müsst etwas tun. Warum? Warum müssen wir etwas tun? Das ist, wenn dieser Bund, der Ehebund ist zum Beispiel auch ein Bund. Er ist sogar ein Zeichen des großen Bundes. Und wenn ich eine Beziehung habe zu meiner Frau oder die Frau zum Mann, dann ist das eine Liebesbeziehung. Und eine Liebesbeziehung ist nicht etwas so, dass ich mal daran denke. Ich denke mal an meine Frau. Oder die Frau denkt mal auch an den Mann. Sondern das bedeutet, dass ich eine Sehnsucht habe, so oft wie möglich, so viel wie möglich mit ihr Gemeinschaft zu haben, zusammen zu sein. Und so ist es auch von dem Bund, den Gott gestiftet hat, dem Bund, den Jesus gestiftet hat. Er will mit uns Gemeinschaft haben. Das ist einmal, ist es so ein Liebeswille Jesu. Aber selbst das drückt noch nicht alles aus. Es ist so, ohne dieses Abendmahl, ohne dieses Brechen des Brotes, würde uns etwas fehlen. Wir würden Mangel haben. Aber warum brauchen wir das Abendmahl? Wir können doch sagen, wir haben doch den Heiligen Geist empfangen. Wir haben doch den Heiligen Geist empfangen. Wozu müssen wir uns dann an diesen äußerlichen Sachen denn auch noch hochhalten? Warum müssen wir das eigentlich auch noch machen? Wenn Jesus das so gesagt hat und eingesetzt hat, dann muss es doch eine Bedeutung haben. Dann muss es eine Wichtigkeit haben, die wir bei all dem nicht vergessen dürfen. Dies ist mein Leib, dies ist mein Blut. Also eine Vergegenwärtigung. Es hat niemals einen symbolhaften oder einen zeichenhaften Charakter. Das ist einfach zu wenig, ist das. Nun können wir mal davon ausgehen, das hat die Kirche eigentlich, die Gemeinde Jesu hat das immer geglaubt und angenommen. Und dann passierte etwas, im 8. Jahrhundert war das, dass da etwas anderes kam, dass das kam, ja Mensch, das ist der Leib, aber das ist doch nur Brot und Wein. Das ist doch Brot und Wein, da verändert sich doch gar nichts. Das ist Brot und Wein. Bis dahin hieß es so, dass das war das Geheimnis, das war das Mysterium, der mystische Leib. Das war das Abendmahl, das Brot, das wir genommen haben, der Wein, den wir genommen haben, das Blut Jesu, das war das Geheimnis Gottes. Das Geheimnis des Leibes. Und nun, als das aufkam, Moment, das ist nicht so. Da gab es dann Leute, die sagten, ach, das ist ja in Wirklichkeit, ist er das gar nicht. Das ist einfach nur eine Erinnerung. Und dann wurde das verändert. Vorher war der Leib als Leib, die Menschen, die zu ihm, zu Jesus gehörten, die waren der Leib und sie nannte man den wahren Leib. Und als das dann aufkam im Mittelalter, das war im 9. Jahrhundert, dann nannte man, da gab es eine Verschiebung. Auf einmal musste man feststellen, halt, wir dürfen dieses Abendmahl, wir dürfen das, was Gott uns gegeben hat, was Jesus selbst uns gegeben hat, wir dürfen es nicht loslassen und wegwerfen. Dann wandelte sich das und der wahre Leib wurde dann das Brot genannt, Brot und Wein. Und der mystische Leib wurde die Gemeinde. Versteht ihr, könnt ihr das nachvollziehen? Es ist nicht ganz einfach. Erst war es das große Geheimnis der Kirche, worum sich die Gemeinde sammelte, war das Abendmahl, das Mahl, das Brechen des Brotes. Es war das Geheimnis Gottes. In ihm wurde er gegenwärtig. Darum gab es auch kein großes Weinen, als nach der ersten Generation Jesus nicht wiedergekommen war, sondern er war gegenwärtig im Mahl. Er war gegenwärtig immer, wenn das Mahl anfing, sie strömten zusammen. Das war das große Ereignis, das große Bundesereignis, das Einigungsereignis. Er ist da. Oh, Halleluja. Nun, als das dann kam im 16. Jahrhundert, kam ja die Reformation. Wer hat denn schon mal was von der Reformation gehört? Das sind einige, ne? Da gab es einen Bruch. Es gab Gutes und es gab Schlechtes. Aber es gab einen gewaltigen Bruch. Und mit dem Bruch wurde das Abendmahl in tiefe Mitleidenschaft gezogen. Die großen Reformatoren waren Luther, Zwingli und Calvin. Drei Namen. Könnt ihr euch vielleicht merken. Luther, Zwingli, Calvin. Luther glaubte an die reale Existenz des Leibes und des Blutes Jesu. Er war davon voll überzeugt. Und vielleicht kann ich da eine Geschichte erzählen. Ich glaube, in Eisleben ist er geboren. Stimmt das, wer kennt sich da ein bisschen mit aus? Luther, Eisleben, Stadt, Lutherstadt, Eisleben, richtig, ne? Ja, in Eisleben ist er geboren. Und nachdem diese Trennung von der Kirche, von der katholischen Kirche kam, wurde jetzt das Neue, die Reformation eingeleitet. Und dann war ein Pastor in seiner Heimatstadt, in seiner Geburtsstadt Eisleben, ein Pastor, und der teilte auch das Abendmahl dann aus an seine Schäfchen. Und er segnete dann das Mahl und den Wein, dankte, brach und segnete. Und dann war es so, hatte er das gesegnet und dann war zu wenig Brot da. Und dann nahm er einfach irgendwo anders, nahm er Brot her und legte das mit auf den Teller, der dann verteilt wurde. Und die Sache kam Luther zu Ohren. Und Luther hat diesen Mann damals exkommuniziert. Er hat diesen braven Pastor, der es doch gut meinte, den hat er gesagt, raus, das geht nicht. Wenn du das nicht merkst, dass etwas, wenn du der Segen darüber gesprochen worden ist und das ist, wenn es der Leib Christi geworden ist, wenn du es nicht unterscheidest, wenn du nicht in der Lage bist, das nicht zu unterscheiden, dann kannst du die Menschen, die dir anvertraut sind, nicht leiten. Allerhand, ne? Tatsächlich passiert. Das habe ich mir nicht aus den Fingern gesogen. Das ist interessant. Nun, da sehen wir also, Martin Luther glaubte an die reale Existenz im Brot und Wein. Aber er glaubte, das, was er annahm, war, dass Brot und Wein da waren und gleichzeitig die Gegenwart des Herrn. Das heißt, er glaubte an eine Konsubstantiation. Das heißt, mitwesenhaft. Da ist das Wesen des Brot und Wein bleibt Brot und Wein. Und trotzdem, die Gegenwart des Herrn ist aber trotzdem da. Nun, dann traf er sich mit Zwingli, einem anderen Reformator, der in der Schweiz wirkte. Und dieser Zwingli, der sagte, alles Symbolik. Das ist alles nur eine Erinnerung daran. Und wenn wir das Abendmahl nehmen, wenn wir Brot essen und den Wein trinken, dann ist das sowas wie eine Erinnerung und eine Bestätigung unseres Glaubens. Wir drücken das aus, dass wir glauben. Das ist alles. Als Luther und Zwingli zusammenkamen, da gab es richtig Druck, da gab es richtig Dampf. Und es wird berichtet, nach langen Beratungen und hin und her, und nachdem es auch laut und leise gewesen war, kam Zwingli weinend dann aus dem Hause heraus und konnte sich mit Luther nicht einigen. Er hielt daran fest, es ist nur eine Erinnerung. Nun, dann kommen wir zu Calvin. Calvin, er wählte einen Mittelweg. Er drückte sich einfach so aus, es ist so, wir nehmen Brot und Wein und dann ist eine Kraft von oben, die kommt. Es ist nicht der Herr selbst, der leibhaftige Herr, sondern es ist eine Kraft, die von oben kommt. Eine sogenannte dynamische Präsenz, nannte er das dann. Dynamische Präsenz. Das ist etwas anderes. Nun, durch diese Kraft und durch den Gebrauch von Brot und Wein wird von diesem Leib Christi eine Kraft ausgesendet. Von dem umgewandelten Leib. Von dem umgewandelten himmlischen Leib eine Kraft ausgesendet. So drückte sich Calvin in seinen Schreiben aus. Nun, das ist natürlich, wenn wir dann jetzt den liberalen Gesichtspunkt betrachten, der auch in vielen christlichen Gemeinden, in liberalen Gemeinden zeigt, dann ist das ein einfaches Abschiedsmahl Jesu, der nichts weiter damit zu tun hat. Dass er nie wirklich etwas eingesetzt hat, dass er gegenwärtig ist, sondern dass es einfach nur ein Abschiedsmahl war. Da gibt es dann noch einige Variationen, aber das ist im Grunde genommen ist das eigentlich das Wichtige, das was dabei rausgekommen ist. Nun, um es kurz zu machen, es hat sich also eine Verschiebung ergeben. Das Mahl ist dadurch, dass es nicht mehr diese Bedeutung hatte, ist es irgendwo nicht mehr in den Mittelpunkt des Gottesdienstes gerückt, sondern wurde sie an den Rand gedrängt. Die Wortverkündigung war das Wichtige und das Abendmahl ging unter ferner Liefen. Diese Entwicklung ist ähnlich, ist die in der katholischen Kirche, ist es oft umgekehrt gewesen. Da ist das Abendmahl ist zu dem Zentralen gemacht worden, wo die Wortbedeutung nicht mehr die Wortverkündigung nachgelassen hat. Das ist genauso falsch. Aber was wir am Anfang in der Kirche eben in der ersten Gemeinde erlebt haben, in den ersten Jahrhunderten, war ganz klar, dass das Abendmahl das Zentrum war, wenn sie zusammenkamen. Und sie nahmen das Brot immer am ersten Tag. Am ersten Tag, der erste Tag ist der Sonntag. Vor einiger Zeit habe ich mal im Fernsehen gesehen über die Adventisten, die sagen, damals stimmt gar nicht, sie haben das damals genauso den Sabbat gefeiert. Aber das ist Unsinn. Das steht in der Apostelgeschichte steht drin, sie kamen zusammen am ersten Tag und brachen das Brot. So steht es geschrieben. Nun, ich hatte schon erwähnt, dass im Korintherbrief das geschrieben steht, dass Paulus sagt, das Brot, das wir essen und der Kelch, den wir trinken, ist die Teilhabe an Leib und Blut. Der ist die Teilnahme nicht am Brot. Das ist nicht, wir haben nicht am Brot teil oder wir haben nicht am Wein teil. Oder wir teilen uns nicht den Wein und das Brot, sondern das, was wir teilen, ist der Leib Jesu und das Blut Jesu. Das ist ein Unterschied, ist das. Das müssen wir bedenken. Das ist ein Unterschied. Es ist Teilhabe an Leib und Blut Jesu. Und wenn wir das verinnerlicht haben, dann können wir auch verstehen, warum Paulus dann auch im Korintherbrief dann weiter darauf hinausgeht und das Thema dann bewegt, dass er sagt, dass etliche unter euch sind verschieden und sind entschlafen, sind krank und entschlafen, weil sie nicht unterscheiden den Leib Jesu. Das heißt also, Sie nehmen das, was sie essen und trinken, nicht als Leib und als Blut Jesu zu sich. Dazu muss man sagen, am Anfang war es so, es gab, als die Gemeinde zusammenkam sonntags, da haben sie vorher gegessen zusammen. Sie haben eine gemeinsame Mahlzeit gehabt. Das war damals, war das so üblich und man nannte das Agape, Liebesmahl. Das ist eine tolle Sache, ist das. Aber es ist nicht das Mahl. Das ist etwas anderes, es ist getrennt davon. Und nun schreibt Paulus dann, als sie zusammenkamen, da haben sie sich zusammengesetzt, die hatten was zu essen mit, was zu trinken mit und die es sich leisten konnten oder denen danach zumute war, die haben sich ordentlich vollgehauen dann und manche waren sogar, dass sie sagen, sie haben zu viel getrunken. Und dann, so dass sie danach, dass sie gar nicht mehr in der Lage waren, dass sie gar nicht das unterschieden. Jetzt kommt etwas anderes. Das, was jetzt kommt, ist eine heilige Handlung. Das ist etwas ganz anderes, als wenn ich normal Brot esse und Wein trinke. Und wenn es nur Brot und Wein wäre, dann hätte Paulus nicht so davor warnen müssen. Das wäre das Unsinn gewesen. Aber wir sehen daran, an diesen Ausdrücken, die Paulus gebraucht, es ist wirklich etwas elementar Wichtiges. Wenn ihr das nicht unterscheidet, wenn ihr das nicht versteht, dann versteht ihr von der Substanz eures Glaubens, da geht ihr an der Substanz des Glaubens vorbei. Etwas Entscheidendes verpasst ihr hier. Und darum ist das so wichtig, dass wir das richtige Verständnis dafür haben. Und wenn wir jetzt zu Johannes 6 kommen. Johannes wurde viel später geschrieben als die anderen Evangelien. Johannes schreibt nichts vom letzten Abendmahl. Er schreibt nichts von diesen letzten Treffen, was sie hatten, obwohl er selbst ja dabei war. Er war der Jüngste und er war der beim letzten Mahl am Herzen Jesu lag. Aber er schreibt nichts davon, was da passierte, als er dieses Mahl einsetzte. Davon schreibt er nichts. Aber an einer anderen Stelle, in einem anderen Zusammenhang, schreibt er sehr, sehr deutlich davon. Und das ist in Johannes 6, in diesem Kapitel. Und wenn wir dieses Kapitel lesen, dann steht am Anfang dieses Kapitels, in Vers 4, da steht ein kleiner Vers. Es war aber das Passa nahe, das Fest der Juden. Das ist ein kleiner Vers, den kann man leicht überlesen. Und dann kommt diese wunderbare Geschichte von der Speisung der 5000 und als sie ihn dann zum König machen wollten und die Sache. Und dann geht es dahin, als die Menschen kamen, Tausende zusammenkamen und wollten ihn zum König machen. Sie wollten ihn erheben, sie wollten ihn zum König der Juden machen. Herodes war damals, einer der Herodes Söhne war König von Galiläa und der römische Prokurator, dem unterstand Judäa. Aber die Leute waren so begeistert, sie wären drauf und dran gewesen, sie hätten eine echte Revolution hätten sie gemacht. Sie hätten gesagt, mit Jesus an der Spitze wird das jüdische Reich wiederhergestellt. Sie waren begeistert. Sie waren begeistert. Dieser Mann gibt uns alles, was wir brauchen. Und woran sie dachten ist, Brot. Brot. Er gibt uns Brot. Und dann ist das ganze Johannesevangelium steckt so voller Symbolik. Mehr noch als die anderen drei Evangelien ist das Johannesevangelium voll von Symbolik, die tiefer geht, tiefer gehende Sachen. Und wenn wir das jetzt, wenn wir lesen jetzt im Johannes 6 hier, da ab in Vers, Moment mal, was hat mir aufgeschrieben? 6 Vers 51, ja. Da sagt er, ich bin das lebendige Brot, das aus dem Himmel herabgekommen ist. Wenn jemand von diesem Brot isst, wird er leben in Ewigkeit. Das Brot aber, das ich geben werde, ist mein Fleisch für das Leben der Welt. Nun, als er vorher mit ihnen redete, da passte ihnen das schon nicht, als er auf sich bezog, dass die Leute sein Wort, dass die Leute Menschen ihn annehmen wollten, da murrten sie schon, als er sagte, ich bin vom Himmel herabgekommen. Wie sagt dieser, ich bin aus dem Himmel herabgekommen? Da steht, da murrten sie schon. Aber das verstanden sie auch noch anders. Da murrten sie schon. Aber jetzt, als er dieses sagt, ich bin das lebendige Brot, das aus dem Himmel herabgekommen ist. Da steht in Vers 52, die Juden stritten nun untereinander und sagten, wie kann dieser uns sein Fleisch zu essen geben? Und Jesus merkt sofort, das verstehen sie wörtlich. Das ist nicht eine übertragene Rede jetzt, dass sie meinen, na, wir müssen sein Wort aufnehmen und wir müssen das glauben, was er uns sagt. Dass es irgendwie eine besondere Bedeutung hat, eine höhere Bedeutung. Sondern sie verstehen hier genau, wie kann uns dieser sein Fleisch, Fleisch heißt da Sargs, das griechische Wort Sargs, es drückt richtig das aus, worauf man beißt, was man zerkaut, was man zermalt, das ist das Fleisch. Wie kann uns dieser sein Fleisch zu essen geben? Nun, das wäre Kannibalismus. Als Jude kann man das verstehen, dass sie waren geschockt. Was macht Jesus daraufhin? Das wäre doch die Gelegenheit jetzt gewesen, wo er sagte, meine lieben Freunde, meine lieben Brüder und Schwestern, ich will euch nicht verschrecken. Versteht mich nicht falsch, aber es ist so, ich meine das eigentlich anders. Ihr braucht mich nicht wirklich zu essen, sondern er gibt noch einen drauf. Als die Juden sich nun stritten und als sie da nun schockiert waren, da sagt Jesus, wahrlich, wahrlich, ich sage euch, wenn ihr nicht das Fleisch des Sohnes des Menschen esst und sein Blut trinkt, so habt ihr kein Leben in euch selbst. Wumm. Er haut noch mal einen drauf. Er gibt ihn noch mal einen rein. Er sagt, mein Fleisch ist wahre Speise, mein Blut ist wahrer Trank. Das ist wirkliche Speise und wirklicher Trank. Und jetzt? Jetzt kommt es wirklich hart. Viele von seinen Jüngern, die es gehört hatten, sprachen, diese Rede ist hart, wer kann sie hören? Das heißt also, er hat es nicht korrigiert, sondern er hat noch einen draufgesetzt und jetzt sind alle entsetzt. Sind entsetzt. Es sind nicht Menschen, die Pharisäer, die Schriftgelehrten, die Religiösen, sondern hier steht geschrieben, seine Jünger, das waren Menschen, die schon auf eine gewisse Art und Weise ein Vertrauen in ihn hineingesetzt hatten, die einen Glauben investiert hatten. Aber das ging über das hinaus, was sie annehmen wollten und konnten. Jesus hat zweimal die Gelegenheit gehabt, hier zu korrigieren, hier einzugreifen und zu sagen, ihr Lieben, so hart, wie ihr euch das vorstellt, so schlimm, wie ihr euch das vorstellt, ist es nicht. Aber nein, er haut noch einen drauf. Und dann sagt er, dann wendet er sich an die 12, die er ausgesucht hat, die zu seinem engsten Kreis gehören. Und da sagt er, und ihr? Wollt ihr auch weggehen? Alle hatten an ihm Ärgernis genommen. Sie haben sich an ihn gestoßen. Und dann sagt Petrus, steht auf und sagt, Herr, du hast Worte des ewigen Lebens. Wohin sollten wir gehen? Ich glaube nicht, dass Petrus oder einer der Jünger und auch Johannes es damals wirklich verstanden hatten. Das glaube ich nicht. Aber sie haben in ihrem Herzen, haben sie etwas ergriffen, haben sie etwas begriffen und ergriffen. Dieser Mann hat etwas, dieser Mann ist etwas, auch wenn wir es nicht verstehen, wenn ich es nicht begreife, wenn ich es nicht erfassen kann. Aber da ist etwas an ihm. Ich will investieren. Ich will annehmen. Ich will es annehmen, auch wenn ich es nicht verstehe. So sehen wir dann weiter in der Geschichte, mit den Emmaus-Jüngern. Das ist etwas, was ich weiß nicht, ich habe mich mit Frank mal unterhalten, da hat Frank gesagt, die Emmaus-Jünger waren so eine Art Augenöffner für unseren Frank. Stimmt's? Kann sich daran erinnern. Bei den Emmaus-Jüngern, in Lukas steht das geschrieben. Lukas 24. Da gingen zwei nach der Auferstehung, die aber noch nichts von dieser Auferstehung wussten. Sie gingen von Jerusalem nach einem Dorf mit Namen Emmaus. Und da steht geschrieben, und sie unterhielten sich miteinander über dies alles, was sich zugetragen hatte. Und es geschah, während sie sich unterhielten und miteinander überlegten, dass sich Jesus selbst nahte und mit ihnen ging. Aber ihre Augen wurden gehalten, sodass sie ihn nicht erkannten. Er sprach aber zu ihnen, was sind das für Reden, die ihr im Gehen miteinander wechselt? Und sie blieben niedergeschlagen stehen. Einer aber mit Namen Kleopas antwortete und sprach zu ihm: Bist du der Einzige, der in Jerusalem weilt und nichts weiß, was dort geschehen ist in diesen Tagen? Und er sprach zu ihnen: Was denn? Sie aber sprachen zu ihm, dass von Jesus, dem Nazarener, der ein Prophet war, mächtig im Werk und Wort vor Gott und dem ganzen Volk, und wie ihn die Hohepriester und unsere Obersten zum Todesurteil überlieferten und ihn kreuzigten. Wir aber hofften, dass er der sei, der Israel erlösen solle. Doch auch bei alledem ist es heute der dritte Tag, seitdem dies geschehen ist. Und so weiter. Und dann, das brauchen wir nicht alles, dann erklärte er ihnen die Schriften. Und dann kamen sie an dem Dorf an und dann haben sie ihn bewegt: Komm doch mit hinein, es ist Abend und der Tag hat sich geneigt. Und er ging hinein, um bei ihnen zu bleiben. Und dann, in Vers 30, und es geschah, als er mit ihnen zu Tisch lag, nahm er das Brot und segnete es, und als er es gebrochen hatte, reichte er es ihnen. Ihre Augen aber wurden aufgetan und sie erkannten ihn, und er wurde vor ihnen unsichtbar. Beim Brechen des Brotes wurden ihnen die Augen aufgetan und sie erkannten ihn. Das ist ein weiterer Hinweis darauf, welche Bedeutung das Abendmahl hatte. Es wird hier, wird es mit hineingewoben, dass in der Vereinigung mit seinem Fleisch und Blut, dass da eine Vereinigung mit ihm selbst geschieht. Dass wir wesensmäßig mit hineingenommen werden. Und sie erkannten ihn. Können wir uns daran erinnern, dass in der Bibel immer geschrieben steht, wenn Mann und Frau zusammenkamen, dann heißt, und Adam erkannte seine Frau oder so ähnlich. Ein Erkennen ist ein tiefes, wesenhaftes Zusammenfinden. Nun, und wenn wir darauf hinkommen, wenn wir das so, dann landen wir bei dem Thema Bund. Dies ist der neue Bund in meinem Blut. Es ist ein Bund. Es ist ein Bund, den wir jeden Sonntag neu schließen. Aber warum müssen wir denn diesen Bund neu schließen? Wir sind doch Kinder Gottes. Wir haben doch den Heiligen Geist empfangen. Warum müssen wir denn das neu schließen? Plinius der Jüngere schreibt in einem Brief an den Kaiser, schreibt er, ja, diese Christen, die kommen einmal in der Woche, kommen sie zusammen und dann essen sie. Dann essen sie etwas, dann essen sie Brot und trinken Wein. Und dann legen sie ein Gelübde ab. Das, was die Israeliten unter Bund verstanden, das kannten die Römer nicht. Aber sie legten ein Gelübde ab. Was heißt das? Ein Gelübde ablegen. Ein Bekenntnis ablegen. Das ist das, was als Bekenntnis gewertet wird. Höre Israel, der Herr, dein Gott, ist einer. Das ist das große israelische Glaubensbekenntnis. Oh, Halleluja, preis den Herrn. Und das Glaubensbekenntnis, was wir haben, als Christen haben, heißt, Jesus ist der Herr. Das ist das Glaubensbekenntnis der Christen. Und so steht geschrieben, niemand kann sagen, Jesus ist der Herr, außer im Heiligen Geist. Halleluja, preis den Herrn. Niemand kann sagen, Jesus ist der Herr, außer im Heiligen Geist. Nun, also dieser Plinius, dieser Statthalter, der damals in Kleinasien war oder in der Gegend vom Schwarzen Meer, er hatte also etwas erkannt. Die Christen kommen an einem bestimmten Tag in der Woche zusammen und dann feiern sie und legen ein Gelübde ab. Also das, was wir das Mahl, das Brechen des Brotes nennen, ist ein Zusammenkommen und ein Gelübde ablegen. Nun, Jetzt müssen wir natürlich auf den Hebräerbrief wieder zurückkommen. Im Hebräerbrief steht geschrieben, dass Jesus Christus unser Hohepriester ist. Dass er sich immer ständig verwendet für uns. Ich glaube, Hebräer 7 oder Hebräer 10 steht es geschrieben, aber die meisten werden es kennen. Da steht geschrieben, er verwendet sich für uns. Das heißt also, er ist immer noch, verwendet er sich für uns. Aber warum denn? Wir sind doch, er ist doch einmal am Kreuz gestorben. Ah, jetzt kommen wir dahin. Er ist einmal am Kreuz gestorben. Er braucht nicht wieder auf die Erde zu kommen und ans Kreuz gehen. Aber da sehen wir, warum Johannes die Apokalypse geschrieben hat. Wenn wir die Apokalypse hören, dann denken wir, oh, die Offenbarung, das ist das Ende der Welt. Dann sind die Russen im Norden und die Amerikaner im Westen und dann kommen die Irak, kommt von da und da und da und da. Das mag alles so sein, dass das so oder eine ähnliche Bedeutung mit dazu haben kann. Aber in allererster Linie ist es erstmal, das, was Johannes beschreibt, ist der Gottesdienst. Das in allererster Linie beschreibt Johannes, was passiert im Himmel, wenn Christen sich versammeln. Das ist das Allererste. Wir lesen hier, wir lesen von einem Altar. Ein Altar, im Alten Testament gab es einen Altar. Natürlich, im Tempel Salomos gab es einen Altar. Und wir lesen von einem Altar, der im Himmel ist. Vor dem Thron Gottes ist ein Altar. Aber wenn ein Altar da ist, dann muss auch ein Opfer geschehen. Ohne Altar kein Opfer und kein Opfer ohne Altar. Und dann lesen wir etwas, von in dem Altar, ich habe mal aufgeschrieben, 6 oder 7 Mal ist von einem Altar im Himmel die Rede. 6 oder 7 Mal. Und dann das Lamm, das aussieht wie geschlachtet. Da ist von in der Offenbarung die Rede. Ein einziges Mal in den Evangelien, in den anderen Briefen ist die Rede von dem Lamm, das geschlachtet wurde. Und vielleicht auch 7 oder 8 Mal oder noch öfter, ich glaube sogar an die 20 Mal, ist von dem Lamm Gottes die Rede in der Offenbarung. Das heißt also, das Opfer hat im Himmel eine Bedeutung. Was also passiert ist, dass Jesus präsentiert sich vor dem Vater und zwar mit seinen Wunden, wie geschlachtet. Nun, das heißt also, wenn wir zusammenkommen, so steht es, wie es in Malachi geschrieben steht, ein einziges, großes, reines Opfer. Das geschieht in der ganzen Welt, unter allen Heidennationen. Überall geschieht ein einziges, großes Opfer. Ein reines Opfer, das mir angenehm ist. Dieses Opfer ist genau das, was wir das Abendmahl nennen. Das ist genau das, ist das. Wir vergegenwärtigen das. Wir verkündigen den Tod, den Opfertod des Herrn. Wir proklamieren es. Und wenn wir wissen, wir leben in der Zeit, aber vor Gott gibt es keine Zeit. Die Zeit ist eine geschaffene Größe in den Augen Gottes. So ist das Opfer, das Jesus getan hat, ist ein ewiges Opfer. Ein ewiges Opfer. Er braucht dieses Opfer nicht ständig zu wiederholen und nochmal und nochmal und nochmal. Sondern es ist ein Opfer, das die ganze Welt von Anfang bis Ende erlösen kann. Und darum ist das so wichtig. Darum hat er dieses Mal, dieses Brechen des Brotes, mein Leib, mein Blut, darum hat er es in das Zentrum der christlichen Versammlung gestellt, der Brüder und Schwestern. Er ist es inmitten der Versammlung. Wir verkünden seine Ehre, seine Herrlichkeit. Wir drücken den Dank aus ihm. Er ist der Herr. Er hat dieses eine Opfer gebracht. Dieses eine Opfer ist würdig. Es ist, da ist da ist keiner, der würdig ist im Himmel, der dieses Buch öffnen kann, dieses versiegelte Buch, als alleine der, der dieses Opfer gebracht hat. Einer ist würdig. Halleluja. Das proklamieren wir. Nun, das ist schön. Das klingt gut. Aber jetzt, was haben wir damit zu tun? In Römer 12, Vers 1 steht geschrieben, und nun, wenn ihr zusammenkommt, so gebt eure Leiber als Ganzopfer. Das heißt also, in dieses Opfer geben wir uns selbst mit hinein. Unser Opfer wird geheiligt durch das eine große Opfer. Und wenn wir das mit hineingeben, heißt das, ich komme und ich gebe meine Freude. Aber all mein Gelingen, alles, was mir in dieser Woche geschehen ist, wo ich juble, wo ich freue, wo ich das Werk des Herrn drin, seine Arbeit, sein Wirken gesehen habe, ich gebe es ihm. Und da, aber nicht nur das Gute, sondern da, wo ich Leiden erfahren habe, da, wo ich Schmerzen habe, da gebe ich es hin und lege es mit hinein in diese meine Opfergabe. Wenn wir das Abendmahl feiern, dann legen wir uns selbst mit dem, was uns erfüllt, was in unserem Herzen ist, wir legen es mit hinein. Und er nimmt es. Halleluja. Er nimmt es. Halleluja. Und darum ist jedes Abendmahl, jedes Brechen des Brotes ist ein anderes. Denn jede Situation einer Gemeinde und eines Einzelnen ist jeden Sonntag, wenn wir zusammenkommen, eine andere. Du hast heute, hast du eine andere Situation in deinem Herzen, in deinem Leben, als noch vor einer Woche. Halleluja, preis den Herrn. Nehmen wir etwas wahr von dem, was da geschieht, was da passiert? Halleluja. Wir sind Söhne im Sohn. Wir sind angenommen. Er hat uns zu sich gezogen. Er ist der ewige Sohn. Auch wenn er schämt sich nicht, uns Brüder zu nennen. Auch Schwestern, Brüder. Er schämt sich nicht. Und doch ist ein gewaltiger Unterschied zwischen ihm und uns. Er ist das ewige Wort, das beim Vater war von Ewigkeit. Und wir dürfen in ihm sein. Wir dürfen sein Fleisch essen und wir dürfen sein Blut trinken. Das ist etwas, was uns am Anfang erst den Juden abstoßend erschien. Abstoßend, ein Ärgernis, abstoßend. Vielleicht ist das so, wie es für die Griechen ist, es eine Torheit. Aber wie kann er uns das, was bedeutet das schon? Aber für uns ist es wunderbar. Für uns ist es Herrlichkeit. Für uns ist es Teilhabe an ihm. Teilhabe an ihm. Gemeinschaft mit ihm. Koinonia steht da. Das Wort Koinonia. Koinonia, könnt ihr euch am Anfang erinnern, als ich anfing, das vorzulesen, was in der Apostelgeschichte steht. Lehre der Apostel, Gemeinschaft, Brechen des Brotes und in den Gebeten. Koinonia und Brechen des Brotes gehört zusammen. Es schafft Einheit. Das Mahl schafft Einheit. Es wirkt Einheit und es setzt auch eine gewisse Einheit voraus. Halleluja, preis den Herrn. Seht ihr, wenn wir zum Abendmahl kommen, wenn wir zum Brotbrechen kommen, wenn wir zu dieser Feier kommen, es ist eine Feier, es ist ein Fest. Im Hebräerbrief steht wunderbar davon geschrieben, wie die, dass wir zu der Gemeinschaft der Heiligen kommen, dass wir zu den Myriaden von Engeln kommen. Das ist, wisst ihr, worüber sie staunen? Worüber sie staunen, das ist, dass Jesus, der Sohn Gottes, sich so klein macht, dass er sich so erniedrigt, dass er so wird, dass er in diesem Stück Brot und in diesem Becher Wein zu uns kommt. Das ist deshalb staunen Engel. Sie begehren, in das hineinzuschauen. Und ich meine, auch wenn ich jetzt versucht habe, euch einiges jetzt näher zu bringen, muss ich gestehen, ich selbst, ich habe auch nur einen Teil von dem erfasst. Aber ich merke, dass ich im Laufe der Jahre, immer wenn ich mich damit befasst habe, immer wenn ich es bewegt habe, wenn ich davon etwas bekommen habe, dann habe ich gemerkt, wie ich eine Freude in meinem Herzen war. Wie ich in meinem Herzen, wie ich angerührt war, wie ich dankbar wurde, wie ich erlebt habe, oh Herr, so gut bist du, so herrlich bist du, das hast du uns bereitet. Es ist und es bleibt ein Geheimnis. Auch wenn wir vielleicht tiefer verstehen und wenn wir weiter hineingehen, es wird auch ein Geheimnis bleiben. Es kann in keiner Predigt, kann dieses Geheimnis voll ausgelotet werden. Oder kein Lehrer, kein christlicher Lehrer kann dieses Geheimnis voll erklären. Nicht mal die Engel, sie wissen es. Und doch ist es eine Sehnsucht danach, dass Jesus uns dieses Geheimnis tiefer erklären möchte, uns tiefer hineinbringen möchte in das. Normalerweise müsste ich eigentlich noch viel, viel mehr aus dem Hebräerbrief euch vorlesen. Aber ich denke, das führt jetzt zu weit. Hier steht geschrieben im Hebräer 10, Vers 24, lasst uns aufeinander Acht haben, um uns zur Liebe und zu guten Werken anzureizen, indem wir unser Zusammenkommen nicht versäumen, wie es bei einigen Sitte ist, sondern einander ermuntern, und das umso mehr, je mehr ihr den Tag herannahen seht. Denn wenn wir mutwillig sündigen, nachdem wir die Erkenntnis der Wahrheit empfangen haben, bleibt kein Schlachtopfer für Sünden mehr übrig, sondern ein furchtbares Erwarten des Gerichtes und der Eifer eines Feuers, das die Widersacher verzehren wird. Hat jemand das Gesetz Moses verworfen, stirbt er ohne Barmherzigkeit auf zwei oder drei Zeugen hin. Wie viel schlimmere Strafe, meint ihr, wird der verdienen, der den Sohn Gottes mit Füßen getreten und das Blut des Bundes, durch das er geheiligt wurde, für gemein erachtet und den Geist der Gnade geschmäht hat. Hier steht, der das Blut des Bundes, durch das er geheiligt wurde, für gemein erachtet. Für gemein heißt eigentlich auch vom griechischen Grundtext her heißt es für normal, für nichts Besonderes. Das Blut des Bundes, wenn wir das Mahl nehmen, wenn wir Brot und Wein als Leib und Blut Christi zu uns nehmen, so ist das nichts Normales, Gemeines, Normales, Gewöhnliches mehr. Und wir sehen hier, ich weiß nicht, ob Paulus diesen Brief geschrieben hat, aber auf jeden Fall der Heilige Geist weist uns darauf hin, dass er sagt, wir müssen das wirklich als besonders erkennen. Wir müssen diese Gnade erkennen. Wir haben es nötig, dass wir diese Gnade, dass wir nicht Mangel haben daran, sondern dass wir es erfassen.
Sicher ist es so, dass jeder in seinem Zustand, wie er gerade ist, in seiner Erkenntnis unterschiedlich ist. Aber das Abendmahl ist etwas ganz Besonderes. Es ist das größte Geschenk, das er uns gegeben hat. Und wir können den Geist der Gnade und das Blut des Bundes, wie es hier geschrieben steht, nicht ausspielen, gegenseitig ausspielen. Wir können nicht sagen, der Geist, das Blut ist nicht so wichtig. Sondern wir müssen eins, dürfen wir bei all dem nicht vergessen und sollten es bedenken. Der Geist ist der, den Jesus selbst uns geschickt hat. Und er soll uns in alle Wahrheit hineinführen. Er selbst ist der, der nichts für sich hält. Der Heilige Geist hat sich nicht ein einziges Mal offenbart als der Ich Bin. Der Vater, Gott der Vater und Jesus haben sich offenbart als Ich Bin. Und das, was der Geist tut und das, was der Geist wirkt in unserer Zeit, ist Jesus verherrlichen. Sein Werk in uns umzusetzen, sein Werk in uns zu wirken. Der Geist Jesu, der Geist Gottes verherrlicht Jesus. Und so will der Geist eigentlich auch das Abendmahl in die Mitte setzen. Er will es uns groß werden lassen. Es ist der Geist des Herrn, der uns das erkennen lässt, der es in uns, der die Freude in uns erwirkt. Preis den Herrn, Halleluja. Ich könnte noch vieles von Zeugnissen geben, aber ich denke, das reicht. Das reicht erstmal, um eine gewisse Haltung in uns hervorzubringen, eine Ernsthaftigkeit, aber auch eine Freude. Wenn Paulus schreibt, lasst uns das Fest feiern, dann ist das nicht etwas Trauriges. Es steht in der Apostelgeschichte und sie nahmen das Mahl mit Freuden. Freude kann ich es dann, wenn ich unterschieden habe. Freuen kann ich mich dann, wenn ich es angenommen habe. Freuen kann ich mich dann, wenn ich erkenne, ich nehme ihn auf. Er, der Herr der Herrlichkeit, kommt zu mir. Und er begegnet mir. Es ist die Wiederkunft des Herrn. Das ist das, was ich vorhin gesagt habe. Die Christen sind nicht verzweifelt daran, als er in der ersten Generation, nach der ersten Generation nicht wiedergekommen ist. Sondern sie haben ihn erlebt. Oh, Halleluja, preist den Herrn. Und darum ist, wenn wir das Abendmahl nehmen, dann will er uns begegnen. Er will uns heilen. Er will uns innerlich, will er uns ganz neu erfüllen, heilen, da wo wir in unserer Seele, in unserem Körper, wo wir Gebrechen haben, wo wir krank sind, da will er kommen und will Heilung geben. Das gehört mit dazu. Eigentlich wollte ich mir Beispiele raussuchen und ich habe auch einige so von Beispielen da, wo Menschen in diesen 2000 Jahren und wie oft sie dadurch, dass sie das Mahl genommen haben, geheilt worden sind, zu völlig anderen Menschen geworden sind. Aber das würde dann wieder zu lange dauern, wenn ich das alles lesen würde und euch vortragen würde. Lassen wir es einfach so stehen. Okay, Halleluja.